Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ab 2019 wird sie weg sein. Verschwunden, abgeschafft. Die Evolutionstheorie nach Darwin. Zu kompliziert, zu umstritten für die Schüler. Und deshalb hat das türkische Bildungsministerium sich gedacht, also dieses Kapitel aus dem Biounterricht, das streichen wir jetzt einfach mal. Und stattdessen gibt's dann Lebewesen und ihre Umwelt. So wird das neue Unterrichtsfach dann heißen. Hallo, herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz heute Abend. Sebastian Rams ist auch noch bei mir im Studio.
Hallo.
Hallo, Sonja Meschkat ist mein Name. Sebastian, deine spontane Assoziation dazu, dass die Evolutionstheorie vom türkischen Lehrplan gestrichen wird?
Ich hoffe, dass dieses Gedankengut wieder ausselektioniert wird und die Evolution dann doch wieder irgendwann in die Schulbücher findet.
Ja, vor allem, ich habe gedacht, das kannte man eigentlich bisher nur von so durchgeknallten Kreationisten in den USA.
Ne? Ja, göttliches Design und so weiter.
Tja. Ja, genau. Also diese kritische Haltung zu Darwin und seiner Evolutionstheorie. Ist denn eigentlich an diesen Argumenten der Gegner dieser Evolutionstheorie irgendwas dran? Wir haben das mal gecheckt und das Ergebnis für euch gibt's gleich. Schönen guten Abend nochmal. Hier ist die Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova.
Wir Menschen und die Affen, wir hatten wahrscheinlich gemeinsame Vorfahren. Und die Vögel und die Dinosaurier, die sind auch über ein paar Ecken miteinander verwandt, sagt die Evolutionstheorie. Und das Bildungsministerium der Türkei sagt, diese Evolutionstheorie, die ist uns irgendwie suspekt. Die ist umstritten und die ist auch zu kompliziert für unsere Schüler. Und deshalb soll sie nicht mehr an den Schulen unterrichtet werden ab 2019, sondern erst wieder an der Uni. Die Türkei ist nicht das einzige Land, das die Evolutionstheorie aus den Schulen verbannen will. Auch in Polen gibt es dazu Pläne. Wir haben uns gefragt, die Evolutionstheorie nach Darwin, ist es wirklich nur eine Theorie? Und was ist eigentlich dran an den Argumenten der Leute, die sagen, also dieser Darwinismus, das ist doch alles Quatschquark? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat nachgefragt.
Ja, ich weiß.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Der Bio-Unterricht in der Schule ist natürlich schon eine Weile her.
Es war eigentlich mein Lieblingsfach in Bio, aber ich muss sagen, ich weiß nichts mehr sonst.
Auch nicht das mit diesen Charles.
Darwin ist hängen geblieben und...
Und dann gibt es natürlich noch diese...
Evolutionstheorien.
Genau. Aber was sagt die Theorie von Charles Darwin denn so ungefähr aus?
Affe und Mensch haben zumindest einen gemeinsamen Verwandten, so wird ja angenommen.
Der hat das ja so gesagt, dass quasi die stärkere Spezies die Schwächeren verdrängt hat. Bestes Beispiel sind ja Giraffen. Die kamen dann halt oben ans Gestrüpp, ne? Also an die oberen Blätter. Sprich, die hatten dann die Chance eher zu überleben, weil unten alles weggefressen war. So haben dann die mit dem langen Hals überlebt.
Charles Darwin, übrigens ein studierter Theologe, hat vor rund 150 Jahren die Wissenschaftswelt ziemlich aufgewirbelt. Darwin sagt, Tiere und Pflanzen wurden nicht auf einen Schlag von Gott erschaffen, sondern haben sich allmählich entwickelt. Und zwar nach bestimmten Regeln.
Mein Name ist Susanne Feuzig, ich bin hier an der Universität Mainz, Professorin für Evolutionsbiologie.
Susanne Feuzig erklärt Darwins Evolutionstheorie gern am Beispiel von Gazellen. In einer Herde gibt es große und kleine, gesunde und kranke, schnelle und langsame Tiere. Die Gazellen versuchen sich fortzupflanzen und ihre Merkmale an ihre Nachkommen weiterzugeben. Aber, und hier beginnt die sogenannte natürliche Selektion, nicht alle Gazellen werden überleben und überhaupt dazu kommen, Junge zu zeugen.
Die Gazellen, die schneller weglaufen können, werden mehr Nachkommen haben, weil sie also öfters dem Löwen sozusagen weglaufen. Und dieses Merkmal wird sich dann in der Population der Gazellen durchsetzen.
Darwin nennt das Survival of the Fittest. Derjenige, der am besten an seine Umwelt angepasst ist, überlebt und kann seine Gewinnergene an seine Nachkommen weitergeben.
Das heißt, wir sehen Veränderungen, Anpassungen von Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen an ihre Umwelt und eben auch an andere Lebenswesen. Und letztendlich hat das Darwin erkannt und beschrieben und es erklärt letztendlich auch, wie der Mensch entstanden ist als ein Lebewesen, eine Art, die jetzt auf diesem Planeten lebt.
Darwins Theorie ist alles andere als perfekt. Er hatte noch keine Ahnung von Genetik, davon, wie sich bestimmte Merkmale, zum Beispiel durch Mutation, verändern und wie sie vererbt werden. Aber die Evolutionstheorie ist immer noch eine der Grundlagen der heutigen Biologie. Trotzdem gibt es Menschen und Institutionen, die Darwin in Frage stellen. Das sind religiöse Fundamentalisten wie die Kreationisten, die an die biblische Schöpfungslehre glauben. Also Erde erschaffen in 6 Tagen, Adam und Eva und Co. Einige Promis sind ebenfalls unter den Zweiflern, zum Beispiel Rapper Kollega.
Wie soll, mal ganz klar gesagt, ein Fisch zu einem Leguan werden, indem er immer aus dem Wasser springt, immer eine Sekunde länger atmen kann und irgendwann völlig sein Atmungssystem so verändert, selber, dass er zu einer völlig anderen Spezies wird. Wie soll das passieren?
Ganz ähnlich argumentieren scheinbare Experten mit naturwissenschaftlichem Anstrich. So wie der Arzt Johannes Sommermeier, der auf seinem YouTube-Kanal die Frage stellt, lag Darwin falsch?
Wie soll sowas mit ganz, ganz viel Zufall, mit ganz, ganz viel Mutation von alleine entstehen? Das sieht mir eher nach einem intelligenten Machwerk aus, als nach einem Produkt des Zufalls.
Naja, wir sehen ja schon in experimentellen Evolutionsversuchen, dass innerhalb von 10 Generationen erstaunliche Veränderungen stattfinden können.
So einen Versuch haben Forscher zum Beispiel mit Guppyfischen gemacht. Dabei wurden mehrere Guppy-Populationen in unterschiedlichen Aquarien gehalten. Mal waren nur wenige Fressfeinde, also Raubfische, mit im Aquarium, mal viele.
Wenn Raubfische da sind, dann werden die Guppys farbloser. Das heißt, immer wenn eine Mutation auftritt, dass jemand weniger Farbe hat, überleben die eben besser, weil die Räuber sie schlechter sehen. Das heißt, Evolution ist nicht was, was immer über Jahrmillionen geht. Das kann recht schnell gehen.
Evolutionsbiologen weltweit sind sich einig, dass die Grundlagen von Darwins Theorie stimmen. Streit gibt es eher um die Details, darum, welchen Einfluss bestimmte Faktoren wie Mutation, Selektion und Co. dabei haben. Für Susanne Feuzig gehört die Evolutionstheorie ohne Wenn und Aber mit in den Biologieunterricht.
Man kann Biologie nicht unterrichten, ohne die Evolutionsbiologie zu lernen. Das ist so ähnlich, als würden sie Chemie unterrichten und sagen, nein, das Periodensystem, sowas brauchen wir nicht. Oder Elektronen und Protonen, was soll man damit? Ja, kann man machen, aber macht keinen Sinn. Ja?
Am kommenden Samstag, also jetzt direkt, 1. Juli, ne, da ist es soweit, dann startet die Tour de France 2017 und das Besondere an diesem Tourstart ist ja der Ort, an dem die allererste Etappe beginnen wird. Die ist nämlich in Deutschland und zwar im wunderbaren, wunderschönen Düsseldorf. Das reicht den Düsseldorfern aber alles noch nicht an Ehre. Sie haben sich jetzt selber noch was überlegt zu diesem Tourstart. Unser Reporter Sebastian Rams weiß mehr dazu. Was haben die Düsseldorfer denn sich jetzt überlegt?
Ja, was ganz Wunderschönes. Denn extra zum Tourstart in Düsseldorf ist ein ganz besonderer Euroschein erhältlich. Die 0-Euro-Note soll ganz gefühlsecht sein und obendrauf auch noch alle Sicherheitsmerkmale der normalen Geldscheine aufweisen. Drauf zu sehen ist ein Radrennfahrer mit einem dieser speziellen Zeitfahrhelme, die sich so nach hinten verdünnen auf dem Kopf. Dazu der Düsseldorfer Fernsehturm natürlich und die Oberkasseler Rheinbrücke. Ein bisschen Werbung muss natürlich sein.
Aber ich meine, ein Geldschein, mit dem ich eigentlich nichts kaufen kann, 0 Euro, also wie sinnvoll ist das? Und wenn ich den haben will, wie komme ich dran?
Ja, sinnvoll wird es vielleicht später. Also ganz einfach kommst du erstmal dran über den Herausgeber dieser Note. Das ist nämlich Düsseldorf Marketing und Tourismus. Und der ganze Spaß kostet dich erstmal was. Du musst erstmal in Vorlage gehen für diesen Geldschein, nämlich saftige 3 Euro.
3 Euro für 0 Euro, das finde ich gut.
Richtig, ist eine gute Rechnung, kann man machen. Kann man in Matheunterricht vielleicht mit aufnehmen. Dafür bekommst du dann aber echtes Euro-Geldpapier und eben diese Original-Wasserzeichen und Hologramme. Und wer weiß, vielleicht ist so ein Schein unter Sammlern ja bald dann doch ein Vielfaches wert. Denn die Auflage wurde auf 5.000 Stück begrenzt. Einzige Einschränkung, wenn du jetzt da Bock drauf hast, darfst du nur 3 kaufen, also 9 Euro ausgeben.
9 Euro für 3x 0 Euro. Ich
ist
bin immer noch ein bisschen verwirrt und weiß nicht, ob ich unbedingt einen dieser 0-Euro-Scheine haben möchte. Aber es gibt sie eben in Düsseldorf anlässlich zum Start der Tour de France diesen Samstag. Erste Etappe angepfiffen wird die Tour de France nicht, ne?
Gibt's wahrscheinlich losgefeuert.
Einfach es gibt losgefeuert, immer so genau. Also in Düsseldorf.
Ja. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist jedes Mal ein Riesenaufwand, personell und finanziell. Extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen, der Verkehr wird eingeschränkt, es gibt Sperrzonen. Wenn sich die Staatschefs der größten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel treffen. Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit. Am 7. und 8. Juni ist der G20-Gipfel in Hamburg. Mindestens 15.000 Polizisten werden die Stadt sichern. Und dann sind da ja auch noch die Personenschützer, der Staats- und Regierungschef und Chefin. Einige Delegationen von denen haben beantragt, dass ihr Sicherheitspersonal Waffen tragen darf, darunter die USA, Mexiko oder Südafrika. Es hat uns zu der Frage gebracht, was dürfen die ausländischen Sicherheitskräfte eigentlich, wenn sie bei einem Ereignis wie dem G20-Gipfel dabei sind? Michael Götschenberg ist der ARD-Experte für innere Sicherheit und weiß mehr dazu. Also welche Delegation hat denn schon eine Waffenerlaubnis bekommen und wer muss das eigentlich abnicken?
Also mir ist nicht ganz klar, wer das bisher beantragt hat, aber eins steht fest, das ist Standard und ich gehe eigentlich davon aus, dass alle Delegationen diese Genehmigung beantragen oder fast alle, dass bewaffnetes Sicherheitspersonal ein Staatsoberhaupt oder ein Regierungschef ins Ausland begleitet, ist absoluter Standard. Auch die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident haben immer bewaffnete Beamte des Bundeskriminalamts dabei, wenn sie im Ausland unterwegs sind und das ist auch bei einer so großen Veranstaltung wie beim G20-Gipfel natürlich nichts anderes.
Was dürfen denn diese Sicherheitskräfte der Delegationen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich von Fall zu Fall. Je nachdem, mit wem man es zu tun hat, treten die Behörden des Gastlandes oder auch des Besuchers hier in Deutschland sehr unterschiedlich auf. Prinzipiell ist es so, dass diese Sicherheitsbeamte zuständig sind für den Personenschutz des Regierungschefs oder des Staatsoberhauptes. Das heißt, unmittelbar um ihn herum. Beispielsweise auch auf dem Hotelflur in der Unterkunft postiert sind, um eben quasi für die letzten Meter bis zum Zimmer oder eben, wenn die Person unterwegs ist, unmittelbar eben den Regierungschef oder das Staatsoberhaupt zu schützen. Für alles andere sind die Beamte zuständig, die sozusagen im gastgebenden Land vor Ort sind. Das würde in Hamburg bedeuten, dass der amerikanische Präsident beispielsweise mit seinen Sicherheitsleuten kommt, die ihn im Auto schützen, die ihn eben, wie gesagt, im Hotel schützen und ihn als Person, wohingegen dann die Sicherheitsringe, die um die Veranstaltung gelegt werden oder auch um die Hotels gelegt werden, da sind immer mehrere Ringe, für diese Sicherheit ist dann eben das gastgebende Land zuständig.
Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das denn dann eigentlich?
Letztlich ist das eine Vereinbarung zwischen Staaten, dass Regierungschef, Staatsoberhäupter eben ihr eigenes Sicherheitspersonal mitbringen dürfen. Die Amerikaner beispielsweise, die kommen mit sehr viel Sicherheitspersonal und da ist es absolut selbstverständlich, dass für den unmittelbaren Schutz des Präsidenten die Amerikaner selbst zuständig sind. Die Deutschen beispielsweise legen eher Wert darauf, nicht so martialisch aufzutreten, wenn sie im Ausland unterwegs sind, verzichten also beispielsweise auch auf Scharfschützen auf den Dächern entlang der Route oder wo auch immer das Sinn machen würde, um eben hier nicht den Eindruck zu vermitteln, dass man jetzt hier sich bis an die Zähne bewaffnen würde, wenn man im Ausland unterwegs ist. Also das ist sehr unterschiedlich eben auch von Fall zu Fall.
Es gibt aber doch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt eine Ausnahme und zwar beim Sicherheitspersonal für den türkischen Präsidenten Erdogan. Da möchte man ja einige aus diesem Team eben nicht in Hamburg dabei haben.
Richtig. Der Punkt ist ganz einfach mal, dass die Amerikaner einen Haftbefehl erlassen haben gegen diese Leute, die eben beim Besuch des türkischen Präsidenten in den USA massiv vorgegangen sind gegen Zivilpersonen. Das fand man unverhältnismäßig und dementsprechend sollen diese Personen jetzt zur Verantwortung gezogen werden. Nach meinen Informationen sind die Namen noch nicht durchgegeben worden, aber es ist in der Tat so, dass eigentlich die deutschen Behörden dann diesen Haftbefehl vollstrecken müssten, wenn der türkische Präsident mit diesen Beamten im Gepäck hier in Deutschland auftaucht.
Jetzt hat der Polizeipräsident von Hamburg schon gesagt, also Szenen wie in Washington wird es in Hamburg nicht geben. Die Polizei ist vor Ort und würde in so einem Fall sofort einschreiten, also bezogen auf das, was in Washington passiert ist. Heißt das, dass die Polizisten in Hamburg dann gegebenenfalls auch gegen Sicherheitskräfte vorgehen würden?
Naja, zunächst mal heißt das, dass man solche Szenen allein schon deswegen vermeidet und ich denke auch vermeiden kann, weil man eben unmittelbaren Kontakt zwischen den Teilnehmern am Gipfel und eben beispielsweise Demonstranten vermeidet. Delegationen zu schützen ist in der Regel nicht das Problem. Die sind dann in so einer Sicherheitsblase unterwegs, werden von Ort zu Ort gefahren und bewegen sich dann eben im Veranstaltungsgebäude beispielsweise oder in ihren Hotels. Die Wahrscheinlichkeit, dass die unmittelbaren Kontakt zu Demonstranten, möglicherweise gewaltbereiten Demonstranten bekommen können, die ist sehr gering.
Was dürfen ausländische Sicherheitskräfte so wie beim G20-Gipfel in Hamburg eigentlich machen? Der ARD-Experte für innere Sicherheit Michael Götschenberg hat es erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Da willst du schön deinen Urlaub am Strand verbringen, hast dich schön eingecremt, ne? Sonne, Bauch, Beine ins Gesicht, Buch dabei. Ab und zu guckst du mal aufs Wasser und was siehst du da? Einen Hai. Ja, genauso ist es passiert und zwar am Wochenende vor der Mittelmeerinsel Mallorca. Und in diesem ganz speziellen Fall hat es sich dabei um einen Blauhai gehandelt. Der ist dann eingefangen worden und auch entsorgt, angeblich, weil er durch einen Angelhaken so schwer verletzt worden ist, dass es eben keine andere Möglichkeit mehr gegeben hat, als das Tier zu töten. Wir haben uns gefragt, welche Fische im Mittelmeer leben denn eigentlich, die uns Menschen unter Umständen auch noch gefährlich werden könnten. Unser Reporter Sebastian Rams ist dieser Frage heute nochmal nachgegangen. Also Sebastian, welche Haie leben denn noch im Mittelmeer, außer so ein Blauhai?
Experten, die gehen davon aus, dass im Mittelmeer 45 bis 50 unterschiedliche Haiarten leben, darunter eben auch der Blauhai, der jetzt vor Mallorca gefangen und getötet wurde. Die meisten der Haie, die sind für den Menschen aber ungefährlich. Zum Beispiel gibt es da einige kleinere Dornhaiarten. Die berühmte Engelsbucht von Nizza, die verdankt ihren Namen sogar auch einem Hai, dem, na klar, Engelshai. Der ist aber sogar mittlerweile vom Aussterben bedroht. Ja, und daneben lebt im Mittelmeer aber auch der größte Raubfisch der Erde überhaupt, der allseits gefürchtete weiße Hai.
Im Mittelmeer lebt der weiße Hai? Das wusste ich aber auch noch nicht.
Ja, war mir bis heute auch nicht so ganz klar. Aber ob diese Population jetzt ausschließlich im Mittelmeer lebt oder dann Wanderbewegungen macht, auch mal in Richtung Atlantik und zurück, weiß man noch nicht so genau. Denn weiße Haie sind manchmal sehr bewegungsfreudig. Manche Tiere, die wandern sogar von Südafrika nach Australien und wieder zurück. Aber der weiße Hai kommt definitiv im Mittelmeer vor, ob er wandert oder nicht. Und er wird auch dort bleiben, wenn wir Menschen nett zu ihm sind. Denn der weiße Hai kommt ähnlich wie Lachse immer wieder an den Ort zurück, an dem er geboren wurde. Das wusste ich auch noch nicht.
Ach, guck. Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, um die 50 Haiarten leben im Mittelmeer. Gibt es da irgendeine Formel, damit man sagen kann, naja, der ist gefährlich für uns Menschen und der eher nicht?
Also für eine grobe Einschätzung gibt es eine Richtschnur, an die man sich halten kann. Und die hat mir Christian Lott vor der Sendung erklärt. Er ist Meeresbiologe und einer der Direktoren des Hydra-Instituts für Meereswissenschaften.
Grundsätzlich gibt es für die Gefährlichkeit von Haien zwei Parameter, die Körpergröße und die Zähne. Und wenn ein Hai, ich sag jetzt mal, ein bisschen größer ist als 1,5 Meter, hat er einfach ein Gebiss, was in der Lage ist, uns zumindest einen Finger abzubeißen oder in die Hand zu beißen. Und die meisten Haie sind Raubtiere. Das ist deren Job, auch erstmal zu testen, ob es da was zu futtern gibt.
Ja. Und zwei Haiarten, die dieses Kriterium erfüllen und im Mittelmeer leben, sind der Stumpfnasen-6-Kiemer-Hai, der heißt so, der bis zu 5 Meter lang werden kann, und eine große Hammerhaiart, auch so ungefähr 5 Meter. Ist natürlich die Frage, ob man jetzt als Landritter die Ruhe hat, so einen Hai am Strand auch in Ruhe einzuschätzen. Mhm. Tja, ich hätte wahrscheinlich nicht, aber bei zwei anderen potenziell gefährlichen Haiarten gibt Christian Lott zum Glück Entwarnung.
Die zwei Hauptverursacher von Zwischenfällen oder gar Unfällen in den Tropen, nämlich den Tigerhai und den Bullenhai, gibt es allerdings im Mittelmeer wohl nicht.
Jetzt habe ich nochmal geguckt, bei Wikipedia wird er auch aufgelistet, der Tigerhai in seiner Liste der Mittelmeerfische, und ich war auch auf einer anderen Website, da steht auch, er wurde schon mal gesichtet. Vielleicht hat er sich aber nur verirrt durch die Meerenge bei Gibraltar, das ist noch nicht ganz klar. Hoffen wir auf jeden Fall mal für die Badegäste, dass Christian Lott mit seiner Einschätzung recht hat.
Haie gibt es also genug im Mittelmeer. Wie sieht es mit anderen Fischen aus, die ein bisschen gefährlich sind für uns?
Ja, ich habe da ja direkt an den Barracuda gedacht, also diesen ja wie ein Hecht aussehenden Raubfisch mit ziemlich scharfen Zähnen, kennst du bestimmt auch.
Ja, habe ich mal gesehen auf dem Bild irgendwo.
Zum Glück nur da. Aber die für den Menschen potenziell gefährlichen Barracuda-Arten, die leben zum Glück nur in den Tropen. Die Mittelmeer-Barracudas sind dagegen eher klein, hat mir Christian Lott versichert, und sind damit ungefährlich. Ein anderer Fisch, der kann uns aber nicht durch seinen Biss gefährlich werden, sondern durch das Gift seiner Stacheln, der indische Rotfeuerfisch.
Indischer Rotfeuerfisch klingt ehrlich gesagt nicht nach Mittelmeer.
Sehr gut aufgepasst. 2+, Sonja. Tatsächlich ist der indische Rotfeuerfisch gerade erst dabei, im Mittelmeer Fuß zu fassen. Bisher hat er sich vor allem so an der gesamten Südküste von Zypern erfolgreich angesiedelt. Und das verdankt er auch seiner extrem hohen Eiproduktion. Denn der indische Rotfeuerfisch laicht das ganze Jahr über jeden vierten Tag mehrere tausend Eier ab, die dann durch die Meeresströmungen schön verteilt werden. Und da kommen dann pro Jahr pro Fisch ungefähr 2 Millionen Eier zustande.
Und wie ist der ins Mittelmeer gekommen?
Auch eine sehr gute Frage. Wenn man so will, durch Menschenhand, denn der indische Rotfeuerfisch, der hat einfach mal eine Abkürzung genommen vom Roten Meer, zack, über den Suezkanal ins Mittelmeer. Und der wurde im letzten Jahr vertieft und verbreitet. Und das hat dem Fisch wohl ja in die Karten gespielt. Das und das durch den Klimawandel wärmere Wasser eben auch des Mittelmeers, sagen Forscher. Und die denken jetzt schon nach, was sie tun können, damit er jetzt nicht bald überhand nimmt im Mittelmeer, der rote Feuerfisch.
Also, es gibt ungefähr 50 Haiarten im Mittelmeer. Welche davon für uns gefährlich sind, welche nicht, das hat uns unser Reporter Sebastian Rams zumindest mal ein bisschen eingeordnet und erklärt. Ich habe jetzt einen neuen Lieblingshai-Namen, muss ich nochmal sagen. Stumpfnasen-6-Kima-Hai. Aber der ist gefährlich, glaube ich, hast du gesagt.
Ja,
ne?
Da bitte Abstand nehmen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bis jetzt sieht es eigentlich noch relativ unspektakulär aus, dieses Transportschiff auf dem Neckar. Sieht man in der Art jeden Tag den Fluss rauf und runter fahren. Ab morgen allerdings transportiert dieses Schiff eine sehr ungewöhnliche Fracht, nämlich Atommüll. Zum ersten Mal werden Castor-Behälter auf dem Wasser transportiert in Deutschland, und zwar von Neckar-Westheim in Baden-Württemberg zum stillgelegten Atomkraftwerk Obrichheim. Am Mittwoch soll dieses Schiff mit den Castoren dann ablegen. Die Polizei rechnet natürlich mit Protesten und überwacht die Aktion zu Wasser und in der Luft. Jürgen Döschner beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Energiethemen für die ARD und kann uns mehr dazu sagen. Jürgen, wie läuft überhaupt so ein Transport dann ab?
Ja, das ist eigentlich eine relativ unspektakuläre Angelegenheit. NBW, der Betreiber dieser beiden Atomkraftwerke, hat das ja schon in einer Art Generalprobe ausprobiert, hat das Filmchen dann auch ins Netz gestellt. Da fahren dann LKW mit diesen Castoren auf ein Schiff drauf und dann wird da die Rampe wieder hochgezogen. Die LKW werden festgezurrt und dann geht's ab die 50 Kilometer bis zum nächsten Kraftwerk. Das hört sich jetzt relativ harmlos an, aber ich würde mal sagen, diese ganze Angelegenheit ist verglichen mit dem Transport auf der Schiene oder auf der Straße nicht wesentlich spektakulärer, nicht wesentlich gefährlicher oder ungefährlicher, bis auf die Tatsache, dass man in der Tat mit diesem Wassertransport, zumindest mit einem Transport über einen Fluss, bisher keine Erfahrung hat und insofern die Routine vielleicht fehlt. Das käme vielleicht da zusätzliches Risiko hinzu.
Wie sehen denn dann die Havariepläne aus? Also wenn es doch einen Unfall geben sollte, müsste man ja irgendwie darauf vorbereitet sein.
Ja, diejenigen, die das machen, sagen, wir sind vorbereitet. Auch die Polizei, die Sicherheitsbehörden und auch die Kontrollinstanzen, Regierungspräsidium etc. sind vorbereitet. Nur wir, die Öffentlichkeit, erfahren davon nichts. Die Stadt Neckar-Westheim hat ja gegen diesen Transport geklagt, hat unter anderem auch Einblick in solche Havariepläne verlangt. Da hat man gesagt, die sind geheim, um eben zu verhindern, dass jemand, der da Böses anstellen will, Einblick in diese Pläne bekommt. Insofern logisch, es ist nie so gewesen, dass die Sicherheitspläne bekannt gegeben werden. Nicht einmal das genaue Datum des Transports wird veröffentlicht.
Was ich mich gefragt habe, ist, so ein Fluss ist natürlich nochmal was anderes als eine Straße, weil wenn radioaktiver Müll zum Beispiel im Fluss landet, hat das natürlich einen ganz anderen Verbreitungsweg. Dann ist es auf einmal im Wasser und wird weitergetragen. Also gibt es dafür nochmal so ein extra Havariekonzept eigentlich?
Das kann man nur vermuten, dass es das gibt. Aber das ist in der Tat einer der Punkte, den die Kritiker dieser Transporte aufgreifen, die sagen, wenn ich auf der Schiene transportiere oder wenn ich auf der Straße transportiere, da habe ich jeweils einen festen Untergrund. Da ist es stabil. Da wissen wir, das kann zumindest sich nur in zwei Dimensionen bewegen. Bei dem Fluss kommt die dritte Dimension hinzu. Ein Schiff kann sinken. Was dann passiert, wie man das da rausholt, wie stabil so ein Schiff in dieser Situation ist, damit hat man noch keine Erfahrung. Und das ist auch einer der Gründe, warum Kernkraftgegner gegen diese Transporte auf dem Neckar jetzt besonders lautstark protestieren.
Hat es auch einen Grund, dass man es jetzt aufs Wasser verlegt hat, dass es schwieriger wird, eigentlich zu protestieren an diesem Weg? Also ich meine, auf dem Wasser Proteste sind wahrscheinlich ein bisschen schwieriger hinzubekommen, als wenn man zum Beispiel Schienen blockiert.
Naja, man kann sich von Brücken abseilen, man kann Schleusen besetzen. Da hat es ja heute schon Mahnwachen gegeben. Selbst auf diesem kleinen Stück 50 Kilometer über den Neckar sind ja 6 Schleusen zu passieren. Auch das sind, ich würde mal sagen, Engstellen, wo man unter Umständen mit Komplikationen rechnen könnte. Also ich glaube, dass das zumindest kein ausschlaggebendes Argument gewesen ist. Ich glaube, viel wichtiger für NBW, der diese Transporte ja bezahlen muss, ist die finanzielle Angelegenheit und wie schnell das dann geht. Klar, auf der Straße kann das eine oder andere dazwischen kommen. Da müssen aber auch viele Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Straßen müssen gesperrt werden. Mögliche Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden. Das ist möglicherweise etwas komplizierter und damit auch teurer als dieser Wasserweg.
Wie sieht es denn jetzt perspektivisch aus? Also werden jetzt mehr Atomtransporte per Wasser kommen?
Ich weiß nicht, ob sie unbedingt per Wasser möglich sind. Das hängt von dem jeweiligen Standort des betroffenen Kraftwerks ab und von dem Zielort. Aber dass wir in den nächsten Jahren mehr solcher Castor-Transporte erleben werden, das steht fest. Viele haben damit nicht gerechnet, aber es ist ja so, dass die Kraftwerke, die stillgelegt werden sollen, die Atomkraftwerke, 2022 soll das letzte vom Netz gehen, auch zurückgebaut werden müssen, also abgerissen werden müssen. Und genau um den Fall geht es ja jetzt in Obrichheim. Wenn das Kraftwerk abgerissen wird, wird auch das Zwischenlager abgerissen, in dem bis dato die Brennelemente gelagert haben. Und die große Frage ist, wo gehen sie dann hin? In diesem Fall ist es ganz praktisch, dass Neckar-Westheim ein zweites Zwischenlager hat und da auch noch Platz für diese Castoren besteht. Aber bei vielen anderen Kraftwerken wissen wir das nicht. Das heißt, wir haben unter dem Strich in Deutschland nicht nur ein Endlagerproblem, das ja erst in einigen Jahrzehnten vielleicht gelöst wird, sondern wir haben vor allem, und das schon wesentlich kurzfristiger, ein Zwischenlagerproblem. Und das fängt damit an, dass wir erstmal ein solches Zwischenlager haben müssen und dann müssen diese Castoren dahin. Das heißt, wir werden demnächst wieder vermehrt solche Transporte und damit verbunden auch Proteste erleben.
Zum ersten Mal wird in Deutschland Atommüll auf dem Wasser transportiert. Infos und Hintergründe dazu von Jürgen Döschner.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt ja so schöne Wörter, ne? Tohuwabohu zum Beispiel oder Blaubeerpfannkuchen oder Blitzerpanne. Die gab's vergangenes Jahr in Köln. 450.000 Autofahrer sind geblitzt worden auf der Sebastian-Wunnermar A3 oder wo war das?
Richtig.
Okay, also die sind geblitzt worden, blöderweise muss man sagen, die sind nämlich gar nicht so schnell gefahren. So, das ist alles aufgeklärt worden, die Kohle fürs Knöllchen haben die Leute dann online zurückbekommen und diese Geschichte ist jetzt nicht einmalig. So was Ähnliches ist auch in Australien passiert. So, Sebastian, jetzt kommst du ins Spiel. Sebastian Rahms, unser Reporter, du bist ein bisschen für uns über die australischen Highways gerast, zumindest mental. Was hast du rausgefunden?
Ja, da bekommen auch Autofahrer ihr Geld wieder in Melbourne, nämlich, obwohl die Polizei behauptet, dass die betroffene Tempo- und Rotlichtkameras, um die es geht, einwandfrei funktioniert haben sollen, ist die Polizei soweit, den Betroffenen Geld wiederzugeben. Grund für die Rückerstattung ist, dass 55 Blitzer in Melbourne mit dem Trojaner WannaCry infiziert waren.
Oh, WannaCry, das sagt mir was. Ist das derselbe Trojaner, der im Mai auch ziemlich viele britische Krankenhäuser lahmgelegt?
Ganz genau, der ist das. Das ist der gleiche Trojaner, um den es da auch ging. Offiziell laufen die Kameras in Melbourne unter einer Windows-Variante, die vom Systembetreiber nicht regelmäßig abgedatet wurde, der alte Fehler eben. Mhm. Und im Gegensatz zu den britischen Krankenhäusern waren die Blitze aber nicht mit dem Internet verbunden in dem Fall.
Und wie ist der Trojaner überhaupt in dieses System reingekommen?
Das ist von den Behörden noch nicht abschließend geklärt worden. Da sind wohl noch ein paar Fragezeichen zu, in Ausrufezeichen umzuwandeln. Es könnte sein, dass die Schadsoftware mit einem USB-Stick übertragen worden ist. Ob das jetzt aktiv von irgendwem oder, sagen wir mal, aktiv durch einen Angestellten der Stadt, der es nicht wusste, das weiß man nicht. Aber ein Erpressungsversuch wie noch in Großbritannien, den soll es aber nicht geben.
Das könnte uns ja nie passieren, weil wir fahren ja immer Fahrrad, der Sebastian und ich.
Ja, richtig.
In Australien allerdings noch nicht.
Aber wenn du so schnell fährst.
Ja, es gibt auch Ponys, die schon geblitzt worden sind.
Ja, siehste, also halt dich zurück.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Mit Demokratie hat das, was im Süden der Demokratischen Republik Kongo passiert, nichts zu tun. Eher mit Willkür und mit extremer Gewalt. In der Provinz Kasai, da kämpfen seit 8 Monaten Milizen und Regierungstruppen gegeneinander und sie verüben grausamste Massaker an Zivilisten. Menschen werden zerhackt, sie werden verstümmelt oder verbrannt. Fast 3.500 Menschen sind bisher ums Leben gekommen bei diesen Auseinandersetzungen und rund 1,3 Millionen sind auf der Flucht. Linda Staude ist unsere Korrespondentin für die Region. Linda, kannst du die Gewalt noch mal ein bisschen beschreiben für uns? Also was passiert gerade in der Demokratischen Republik Kongo?
Also wir reden über unglaubliche Gräueltaten. Wenn man hört, was der Menschenrechtskommissar der UN bekannt gegeben hat, das kann man kaum glauben. Wir reden über Gewalt gegen Kleinkinder. Da sind Zweijährigen die Arme und die Beine abgehakt worden. Frischgeborene Säuglinge sind angeschossen worden. Es wurden insgesamt 42 Massengräber entdeckt, so viel ist zumindest bisher bekannt, in denen Leichen gelegen haben, die verstümmelt worden sind, die verbrannt worden sind. Also das sind Sachen, die man sich kaum vorstellen kann, die da vor sich gehen.
Warum werden denn Zivilisten, und du hast es ja gerade gesagt, also eben auch Kinder, warum werden die so brutal ermordet?
In den meisten Fällen geht es darum, Angst und Schrecken zu verbreiten. Das hat auch was mit den Waffen zu tun, die benutzt werden, denn es sind in den meisten Fällen Macheten, keine Gewehre. Und die Folgen, wenn man mit einer Machete angegriffen hat, sind einfach sehr viel blutiger, als wenn man in Anführungszeichen nur erschossen wird. Aber es geht darum, weil es ja um einen Konflikt geht zwischen Rebellengruppen vor Ort und der Zentralregierung in Kinshasa, dass die Dorfbewohner auch davon abgehalten werden sollen, sich solchen Milizen und solchen Rebellengruppen anzuschließen.
Das heißt, die Gewalt als Abschreckung?
Ja, also im Endeffekt ist das, ja, man kann es nicht kaum was anderes sagen, Staatsterrorismus, der sich da abspielt. Weil es wird zugeschrieben, viele von diesen Gewalttaten, nicht der Rebellengruppe vor Ort, sondern dem kongolesischen Militär und einer neuen Rebellengruppe, die von dem Militär angeblich unterstützt wird.
Das heißt, diese Lage, wer da jetzt eigentlich gegen wen kämpft oder gegen den anderen attackiert, das ist eher unübersichtlich?
Naja, es hat ursprünglich angefangen im letzten August. Es gab eine lokale Rebellengruppe, die gegen den Präsidenten Kabila und gegen Kinshasa demonstriert hat. Und in einem Angriff der Sicherheitskräfte aus Kinshasa ist der Anführer dieser ursprünglichen Rebellengruppe erschossen worden. Und es sind junge Leute verhaftet worden, denen man vorgeworfen hat, dass sie in dieser Rebellengruppe Mitglied gewesen sein sollen. Auch da sagen lokale Dorfälteste, das hat zum Teil überhaupt nicht gestimmt. Da sind Leute einfach verhaftet worden, denen wurde vorgeworfen, aber sie waren überhaupt nicht beteiligt. Seither kommt es zu diesen Kämpfen und man sagt eben, dass die Sicherheitskräfte der Regierung genauso brutal vorgehen und eben auch eine neue lokale Miliz finanzieren, die genauso brutal vorgeht, wie die ursprüngliche Rebellengruppe in der Provinz Kasai. Es sind unglaublich viele Menschen auf der Flucht, das sind ungefähr 1,3 Millionen wird geschätzt, aber die kommen normalerweise nicht aus dieser Provinz raus. Es gibt wenige, die es über die Grenze nach Angola schaffen, wo man sie dann auch befragen kann. Aber Kasai selber ist momentan ein so heißes Pflaster, dass es sehr, sehr schwer ist, unabhängige Informationen zu bekommen.
Warum hören wir denn eigentlich darüber, zumindest hier bei uns, relativ wenig? Seit wann ist dieser Konflikt denn international überhaupt bekannt?
Also es wurde eigentlich das erste Mal international darüber berichtet, als zwei Experten der UN und damit Ausländer getötet worden sind. Und da gab es dann die Forderung, das muss auch untersucht werden. Also da reden wir über Februar. Der Konflikt eigentlich hat angefangen im letzten August und bis dahin ist wenig von dieser neuen Gewalt im Kongo nach außen gedrungen.
Was ist denn die Prognose? Also wie wird es jetzt weitergehen in der Demokratischen Republik Kongo?
Das Problem im Kongo ist, der ist ja ein riesiges Land. Also das ist fast so groß wie Westeuropa. Und Kasai ist der neueste Konfliktherd im Kongo, aber bei weitem nicht der einzige. Wir haben seit Jahren Gewalt im Ostkongo, wo die reichen Minen sind, die Koltanminen, die Goldminen, wo Milizen einfach auch um Zugang zu diesen Minen kämpfen und diese Minen ausbeuten wollen. Und ich sehe nicht, dass sich an dieser Gewaltspirale irgendetwas ändern soll. Weil es gibt ja natürlich auch den hintergründigen politischen Konflikt, dass Kabila, der Präsident, an der Macht bleiben will, obwohl seine Amtszeit eigentlich schon im vergangenen Dezember ausgelaufen ist. Also es gibt immer wieder Anlässe für neue Kämpfe, auch Anlässe für Übergriffe der Sicherheitskräfte, wenn es Demonstrationen gibt. Und ich sehe kein Ende in Sicht.
Was ist denn eigentlich mit der UN? Also hätte die nicht eigentlich nochmal eine Möglichkeit, bei diesem Konflikt zu intervenieren?
Das Problem ist, die UN hat eine riesige Blauhelm-Mission im Kongo. Die beschränkt sich aber weitgehend auf den Ostkongo, wo die Gewalt schon einige Jahre oder sogar Jahrzehnte sich abspielt. Also die sollten die Zivilbevölkerung schützen. Das haben sie weitgehend nicht geschafft. Aber man muss auch im Hinterkopf behalten, der Kongo, das ist Busch. Also wir reden über Dschungel. Das heißt, da überhaupt durchzukommen und irgendwo hinzukommen, ist extrem schwierig. die Rebellengruppen ausfindig zu machen, ist extrem schwierig. Vor allen Dingen, weil es so unglaublich viele im Ostkongo gibt. Und Kasai ist ein völlig anderer Teil des Landes. Das ist ein neuer Konflikt und da gibt's einfach keine UN vor Ort.
Linda Staude zur aktuellen Situation in der Demokratischen Republik Kongo.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Fühlst du dich schwach? Dann schluck ein bisschen Testosteron. Dann geht's dir gleich besser. Nach diesem Motto funktionieren in den USA Werbekampagnen für das Sexualhormon als Lifestyle-Medikament. Und sie scheinen zu wirken. Wie die Psychologin Therese Houston in einem Gastbeitrag für die New York Times schreibt, wurde Testosteron in den letzten 4 Jahren deutlich häufiger verschrieben. Die Zahl der Rezepte ist von 1,3 auf 2,3 Millionen gestiegen. Aber die Hälfte der Männer, die Testosteron nehmen, braucht es aus medizinischer Sicht gar nicht. Die Psychologin warnt, dass der vermeintliche Ego-Booster auch viele Nachteile hat. So gibt es Studien, die zeigen, dass Männer, die extra Testosteron nehmen, sich und ihre Leistung überschätzen. Auch das kritische Urteilsvermögen leidet. Dafür steigt die Risikobereitschaft. Das konnten Forscher beispielsweise bei Börsenhändlern zeigen. Allerdings haben die meisten Studien jüngere Männer untersucht. Ob Testosteron bei Älteren einen ähnlich starken Effekt hat, kann man noch nicht sagen. Der Wert des Great Barrier Reefs für die Natur kann wohl nicht in Zahlen berechnet werden. Der wirtschaftliche Nutzen dagegen schon. Eine neue Studie schätzt den Wert des Korallenriffs vor der Ostküste Australiens auf 38 Milliarden Euro. Insgesamt hängen demnach mehr als 64.000 Jobs direkt von dem Riff ab. Damit sei es ein größerer Arbeitgeber als viele australische Unternehmen, etwa die Fluglinie Qantas, erklärt der Chef der Great Barrier Reef Stiftung. Würde das Naturdenkmal zerstört, hätte das laut der Studie enorme wirtschaftliche Konsequenzen. Das größte Korallenriff der Welt leidet seit einigen Jahren unter einer schweren Korallenbleiche. Hände waschen ist sinnvoll und schützt vor Krankheiten. Das ist eine Binsenweisheit. Aber in vielen Ländern weltweit waschen sich die Menschen trotzdem nicht die Hände. Einfach weil ihnen Wasser und Seife fehlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung aus den USA. Sie hat die Umfragedaten aus gut 50 Ländern ausgewertet. Danach haben in Äthiopien nur 0,1% der Haushalte Zugang zu Wasser und Seife. Von den untersuchten Ländern lag Serbien an der Spitze mit gut 96%. Auch innerhalb eines Landes kann es sehr große Unterschiede geben, abhängig vom Einkommen. So haben in Nepal 85% der wohlhabenden Familien die Möglichkeit, sich regelmäßig die Hände zu waschen, aber nur 6% der armen Haushalte. Zu den Krankheiten, vor denen man sich durch regelmäßiges Händewaschen schützen kann, gehören Durchfall und Lungenentzündung, die vor allem für kleine Kinder gefährlich werden können.
Deutschlandfunk Nova.
Donald Trump hat ja eigentlich 2 Jobs. Er ist einmal Präsident der USA und er ist Türsteher. Ein ziemlich strenger, denn er möchte ja gerne kontrollieren, wer ins Land kommen darf und wer nicht. Das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, der hat das vorübergehende Einreiseverbot gegen 6 muslimisch geprägte Staaten jetzt teilweise bestätigt. Was diese Entscheidung des Supreme Courts für die Einreisenden aus diesen Ländern bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit unserer Washington-Korrespondentin Martina Butler. Martina, für wen genau gilt denn diese Einschränkung?
Also es geht im Endeffekt Menschen, die nachweisen können, dass sie eine enge Beziehung in die USA haben, die sollen von dem Einreiseverbot ausgenommen sein. Das können also zum Beispiel Menschen sein, die hier Verwandte haben oder Studenten oder Geschäftsreisende. Für alle anderen gilt der Einreisestopp. Aber das ist natürlich etwas, was sehr wischiwaschi ist. Die Frage, wie kann man das überhaupt glaubhaft darlegen, dass man diese engen Beziehungen hat? Und da sagen eben jetzt schon viele Kritiker, das könnte womöglich auch zu einigem Chaos führen.
Was bedeutet diese Einschränkung teilweise? Also, dass es teilweise bestätigt wurde?
Also das sind im Endeffekt, mit dieser Ausnahme wurde es bestätigt, dass eben das, was Donald Trump da mit seinem 2. Anlauf des Einreiseverbots versucht hat, dass das eben für diese Menschen gilt. Und mit dem Fall an sich will sich das oberste US-Gericht erst im Oktober befassen. Das heißt, dann wird man sich wirklich den Fall vornehmen und wird sagen, okay, was davon ist rechtlich zulässig? Wo hat womöglich der US-Präsident auch seine Kompetenzen überschritten? Aber bis dahin gilt halt, dass nur Menschen, die eine enge Beziehung glaubhaft darlegen können, dass die eben von diesem Einreiseverbot ausgenommen sind.
Und das gilt jetzt in allen Bundesstaaten oder kann das im Endeffekt jeder Bundesstaat für sich regeln?
Nee, also das ist Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes hier in den USA. Von daher kann da jetzt nicht jeder sein eigenes Süppchen wieder brauen, sondern das gilt erstmal generell. Aber natürlich ist die Frage, wie soll das überhaupt alles umgesetzt werden? Das Weiße Haus hat angekündigt, das werden wir ziemlich schnell regeln. Innerhalb von 72 Stunden wollen sie also die Verordnung umsetzen. Deswegen haben sie schon letzte Woche wichtige Papiere dafür unterschrieben.
Was war denn jetzt eigentlich das Argument Argument der Gegner dieses Einreiseverbots? Weil die haben ja offenbar so argumentiert, dass das auf den vorherigen richterlichen Instanzen irgendwie funktioniert hat.
Ja, also das Hauptargument, was im Endeffekt die Kritiker des Einreiseverbots angebracht haben, war, hört euch an, was Donald Trump im Wahlkampf gesagt hat. Da hat er ganz klar ein komplettes Einreiseverbot für Muslime in die USA gefordert. Und da war eben die Argumentation der Staatsanwälte zum Beispiel, aber auch der Bürgerrechtsorganisationen hier in den USA, dass sie gesagt haben, was er da will, ist ganz klar. Es geht da nicht darum, die nationale Sicherheit zu schützen, sondern er will Menschen einer bestimmten religiösen Gruppe, nämlich die Muslime, hier im Endeffekt aus den USA raushalten und das diskriminiert diese Menschen. Das war das Hauptargument und die entscheidende Frage wird jetzt eben auch vor dem Supreme Court sein, ob die Worte aus dem Wahlkampf, ob diese Kommentare von Donald Trump da eben ein gewichtiges Argument sein können oder ob man sagt, nee, Moment, das war alles vor der Präsidentschaft und das zählt nicht.
Wie reagiert man denn eigentlich in Washington jetzt darauf?
Also natürlich haben die Bürgerrechtsorganisationen sofort getwittert, haben gesagt, wir sehen uns vor Gericht, bereiten sich jetzt im Endeffekt darauf vor, weil relativ klar war, dass es da eben im Endeffekt die letzte Entscheidung geben wird. Und Donald Trump hat über seinen Pressesprecher schon mitteilen lassen, also das war ein Erfolg für mich und für die nationale Sicherheit des Landes. Er wolle keine Menschen in die USA einreisen lassen, die dem Land schaden wollten. Also er feiert sozusagen einen Teilerfolg.
Das oberste Gericht in den USA hat das vorübergehende Einreiseverbot gegen 6 muslimisch geprägte Staaten teilweise bestätigt. Reisende aus Libyen, Iran, Jemen, Somalia, Sudan und Syrien sind davon betroffen. Infos dazu waren das von unserer Korrespondentin aus Washington, Martina Butler.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der 11. September war inszeniert. Eine der bekanntesten Verschwörungstheorien. So hat unser Facebook-Post angefangen, und zwar zu einem Interview mit Josef Hollenburger. Der hat für seine Bachelorarbeit die Verschwörungsszene auf Facebook untersucht. Verschwörungstheoretiker-Szene, muss man korrekterweise sagen. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass es dort eine Gegenöffentlichkeit gibt. So, und seitdem dieser Post draußen ist, läuft die Diskussion, ja, an der einen oder anderen Stelle auch etwas hitziger. Es gibt sehr viele Kommentare, in denen unter anderem auch gefragt wird, warum man bei kritischen Nachfragen sofort in diese Ecke, ey, du bist doch Verschwörungstheoretiker, gestellt wird. Und genau das habe ich besprochen mit Alexa Waschkau. Die geht unter anderem mit ihrem Mann Verschwörungstheorien nach, und zwar auf ihrem Podcast Hoaxilla. Ich wollte von Alexa wissen, beziehungsweise ich habe ihr mal ein paar Kommentare, die so ein bisschen den Querschnitt bilden, vorgelesen. Einer kam von Dagmar Waag, die hat auf unserer Seite geschrieben, wo hört kritisches Nachfragen auf und wo fangen Verschwörungstheorien an? Alexa, wo machst du den Unterschied?
Also für mich verläuft die Grenze genau da, wo das Gegenüber nicht mehr offen ist für einen sachlichen Austausch. Das heißt also, wenn jemand in eine Diskussion eintaucht über Verschwörungstheorien und dann aber für Gegenargumente nicht mehr empfänglich ist und sich da auch gegen Kritik immunisiert, da fängt es dann an, schwierig und auch gefährlich zu werden, weil da eben einfach ein sachliches Gespräch nicht mehr möglich ist. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel dieser schreckliche Begriff der Lügenpresse. Das ist so der ultimative Versuch, sich gegen Kritik und andere Argumente zu immunisieren, wenn man nämlich dann behauptet, dass alles, was in den etablierten Medien zu lesen ist, sowieso Lüge ist, dann braucht man im Prinzip gar nicht mehr über die Dinge zu sprechen, weil dann das Gegenüber vermutlich sowieso nicht mehr zugänglich ist.
Aber kritisches Nachfragen würdest du auf keinen Fall gleichsetzen, dann eben mit Verschwörungstheorie. Da gibt es schon einen großen Unterschied.
Also kritisches Nachfragen ist für mich erstmal der Versuch, an Wissen zu gelangen und an Informationen zu gelangen. Das würde ich per se erstmal nicht negativ sehen.
Ihr geht in eurem Podcast Hoaxilla neben Urban Legends ja auch Verschwörungstheorien eben nach. Wie geht ihr denn davor? Also was sind so die ersten Schritte und ab wann wird es dann eben vielleicht auch für euch mit der Recherche einfach ein bisschen schwieriger?
Also die ersten Schritte sind auf jeden Fall Punkt 1, sich anzuschauen, was im Netz überhaupt an Theorien und Aussagen verfügbar ist. Das heißt also, was ist in einschlägigen Foren, die vielleicht auch eher die verschwörungstheoretische Tendenz haben, an Informationen zu finden, wie sieht das Netz dieses bestimmte Thema. Und dann versuchen wir uns da Einzelaspekte herauszugreifen und das sozusagen mit der Faktenlage abzugleichen. Dafür ist es dann dann notwendig, sich auch Quellen und auch viele verschiedene Quellen heranzuziehen und vor allen Dingen auch Quellenkritik zu betreiben. Das heißt, welche Personen betreiben diese Seite, warum wird die Seite betrieben und steckt da unter Umständen vielleicht eine bestimmte Absicht dahinter. Und dann tastet man sich eben weiter durch diesen Informationsdschungel und versucht, die verfügbaren Fakten einzuordnen. Das ist relativ überschaubar, wenn es sich um neue Themen handelt.
Ich würde gerne noch mal dir einen Kommentar geben von unserer Facebook-Seite, den wir gelesen haben, den ich gelesen habe, von Janine Streif nämlich. Sie hat uns geschrieben, unabhängig davon ist übrigens generell auch die negative Interpretation des Begriffs Verschwörungstheoretiker interessant, den viele einfach nachplappern, ohne eine differenzierte Vorstellung davon zu haben, wie er entstand. Wo genau kommt denn dieser Begriff eigentlich her, Verschwörungstheoretiker?
Leider ist es sehr, sehr schwer festzustellen, wer diesen Begriff das erste Mal verwendet hat. Aber man kann natürlich sich anschauen, wie diese beiden Teile des Begriffs, Verschwörung und Theorie, in dem Fall besetzt sind, nämlich beide Teile negativ. Das ist bei Verschwörung nicht ganz so verwunderlich wie bei dem Begriff Theorie, weil Theorie ja eigentlich auch im wissenschaftlichen Sinne ein System von wissenschaftlich belegbaren Aussagen über ein Phänomen oder eine Tatsache sein kann. Aber auch Theorie ist eben hier negativ gemeint, nämlich eher so im Sinne von Spekulation und fernab von jeder Praxis oder belegbaren Fakten. Und insofern ist Verschwörungstheorie auch ganz oft diskriminierend gemeint inzwischen im Sprachgebrauch. Und man kann feststellen, dass der Begriff vor 2000 in Lexika nicht auftaucht, wohl aber in Lexika ab 2005, 2006. Ich könnte jetzt persönlich spekulieren und sagen, das könnte eventuell was mit dem Trauma des 11. September 2001 zu tun haben, aber belegen kann ich das nicht.
Wie begegnet ihr denn Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben? Wie läuft da eure Auseinandersetzung ab?
Wir haben inzwischen festgestellt, dass es nicht gut tut, wenn man mit religiösem Eifer seinen Standpunkt verfolgt. Wir waren sicherlich selber bei Huxilla früher in der Vergangenheit auch wesentlich dogmatischer, als wir das in der Zwischenzeit sind. Das heißt also, wenn man mit jemandem diskutiert, der anderer Meinung ist, dann macht es Sinn, öfter auch mal selber einen Schritt zurückzutreten und das eigene Verhältnis zu dem Thema zu hinterfragen und selbst zu versuchen, das Ganze wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen, weil oft zeichnet es eben auch einen Verschwörungstheoretiker aus, dass er selber diese Theorie wie eine Religion betrachtet und dann auch entsprechend emotional reagiert, wenn man da Kritik anbringt.
Wo hört kritisches Nachfragen auf und wo fängt dann die Verschwörungstheorie an? Ich habe nachgefragt bei Alexa Waschkau vom Podcast Hoaxilla. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Sebastian. Tschüss. Und ich. Mein Name ist Sonja Meschkat. Das war die Redaktionskonferenz für heute. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.